Für Mut brauche ich eine innere Freiheit. Und wenn ich die nicht habe, das wäre dann eine Verhandlung, die ich führen würde, weil das würde ich ganz genau nachfragen. Weil mit Delegation ist auch eine Machtabgabe verbunden.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Was waren denn deine schönsten Erkenntnisse aus diesem Buchprojekt?
Also es gab wirklich viele, praktisch pro Kapitel gab es welche. Und wenn ich vorne anfange, dann ist es, dass wir unsere Haltung beschrieben haben. Und Haltung lässt sich ja, finde ich, ganz schwer in Worte fassen. Und das haben wir aber geschafft, indem wir für uns klar gemacht haben, was prägt uns eigentlich. Und da haben wir vier Begriffe gefunden, nämlich Autonomie, Liebe, Unerschrockenheit und Bedürfnisfreiheit. Und die decken das sozusagen nach den Himmelsrichtungen ab. Und da steckt super viel drin. Und als das dann mal so klar war, da konnte ich dann sagen, ja, und das ist meine Haltung. Und eine andere Geschichte, es gibt ja super viele Tools und wir haben dann die Methoden, mit denen wir über all die Jahre gearbeitet haben, die glorreichen Sieben genannt. Und diese glorreichen Sieben, das sind partizipative Verfahren, Großgruppenverfahren, aber auch andere, wie The Circle Way oder Dynamic Facilitation, was man halt auch mit kleineren Gruppen machen kann. Und unsere Aufteilung war immer so, dass einer angefangen hat mit einem Kapitel und dann ist der andere nachgekommen und hat redigiert, verbessert und so weiter. Und mein Job war es, diese großen Gruppen nochmal, also diese glorreichen Sieben zu beschreiben. Und was da für mich einfach wirklich toll war, ich bin in die Historie gegangen, also zu den Menschen, die diese Methoden gefunden hatten. Und da war das zum Beispiel bei, ja, The Circle Way. Ich meine, da kannten wir Christina und Anne, also Christina Baldwin und Anne Linnaeus schon und waren schon mit denen befreundet, so dass wir ganz viel aus deren Haltung, mit denen sie wirklich auch ihren Alltag gestalten, schon sehen konnten, wie sehr ihre Persönlichkeit dadurch geprägt war. Oder bei Appreciative Inquiry, der David Cooper-Ryder, der die ersten Untersuchungen gemacht hat, wo er einfach nie nach Problemen gefragt hat, sondern immer dem, was gibt der Organisation Leben. Und der das als Mensch so kultiviert hat. Oder die von der Zukunftskonferenz, Marvin Weisbord und Sandra Janov. Ich habe mit der Sandra noch ein Interview geführt und sie hat dann gesagt, ja, wenn sie an ihre Kindheit und Jugend zurückdenkt, dann war sie immer schon diejenige, die vermittelt hat. Und die Zukunftskonferenz als Methode ist ein Mediationsinstrument für große Gruppen. Und das ist mit ihrer Person sozusagen gekoppelt.
Ich habe noch mal eine Frage
Ja.
zur Haltung. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, war ein Teil der Haltung Bedürfnisfreiheit. Was verstehst du unter Bedürfnisfreiheit?
Ja, das ist super spannend, weil Bedürfnisfreiheit, natürlich ist niemand frei von Bedürfnissen, aber in dem Job als Facilitatorin, Organisationsentwicklerin, als Coach ist es gut, bedürfnisfrei zu sein. Was heißt das? Einmal auf der wirtschaftlichen Ebene, das Geld nicht zu brauchen. Für uns war immer wichtig, dass wir nicht einen Job angenommen haben, weil wir das Geld brauchten, sondern weil es für uns Sinn gemacht hat. Und das hat immer geheißen, wir brauchen einen Plan B. Und mein Plan B war, obwohl ich Putzen wirklich, ist überhaupt nicht mein Favorite, aber dass ich immer sagen konnte, okay, und ich kann auch putzen gehen. Und dann habe ich aber irgendwann eine Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung gemacht und dann habe ich gecheckt, ah, ich kann auch Yoga unterrichten. Also ich muss jetzt gar nicht mehr putzen gehen, wenn es wirtschaftlich nicht mehr geht. Also, und wir haben immer mehrere Pfeiler gehabt, auf die wir aufgesetzt haben. Also wir haben Trainings gemacht, wir haben Einzelberatung gemacht, wir haben Organisationsberatung gemacht, sodass wir nie nur ein Feld haben. Und wir hatten wirtschaftlich gesehen auch keine Angestellten, weil in dem Moment, wo du Angestellte hast, musst du ja irgendwie gucken, dass auch deren Kühlschrank voll wird. Und damit bist du ja unter einem anderen Druck und Zwang. Und das wollten wir nicht. Also das ist die wirtschaftliche Seite. Dann gibt es die soziale Seite. Wenn wir alle sind auf Verbindungen angewiesen, also Verbindungen zu anderen Menschen. Wenn ich aber Organisationen, Gruppen, Menschen begleite, und ich komme mit meinem Bedürfnis, ich möchte mit dir in Verbindung sein, dann bin ich natürlich auch nicht mehr frei und kann auch nicht mehr unerschrocken Sachen sagen, sondern da will ich ja geliebt werden. Und dieses geliebt werden ist sehr, sehr, sehr menschlich, sollte nur in dieser Profession nicht in dieser Profession ausgelebt werden, sondern da tatsächlich zu gucken, okay, und wo hole ich mir dieses Bedürfnis? Was dann zum Beispiel bedeutet, ich gehe abends nicht mit eintrinken, nur weil ich ein bisschen Verbindung brauche, sondern nutze den Abend für was anderes. Und dann ist es natürlich so psychodynamisch, also psychologisch bin ich natürlich auch nicht frei von Bedürfnissen. Da ist es wichtig, dass ich meine eigenen Bedürfnisse kenne und weiß, wo gehört was hin und wo gehört was besser nicht hin. Ne? Und das zusammen ergibt dann eine relative Bedürfnisfreiheit für den Job.
Wenn ich das richtig verstehe oder wenn ich es richtig interpretiere, verstehen eigentlich schon, wenn ich das richtig interpretiere, würde ich mal eine steile These aufstellen, dass daher auch eine Souveränität und auch ein Mut herkommt. Also, dass das auch Bedingungen für ein mutiges Verhalten ist.
Ja, das glaube ich auch. Weil für Mut brauche ich eine innere Freiheit. Und wenn ich die nicht habe, dann muss ich ja immer gucken, wie kann ich darum herum lavieren, ne? Ja, genau.
Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, also du sagtest ja eben zum Beispiel, dass das Bedürfnis nach Verbindung ist zutiefst menschlich. Ist ja auch eines der Grundbedürfnisse von uns Menschen, irgendwie in Verbindung zu sein mit anderen Menschen. Wenn es jetzt in Konfliktsituationen zum Beispiel in so einem beruflichen Kontext geht und du da mit der Haltung reingehst, Bedürfnisfreiheit, also ne, ich möchte gar nicht mit dir in Verbindung gehen, kann es ja trotzdem sein, dass dieses Bedürfnis nach Verbindung Emotionen in dir auslöst. Ne? Wenn es jetzt in so einem Konflikt, ne, da, aber also es passiert ja trotzdem was menschlich in dir. Ne? Es ist ja jetzt nicht nur, weil du sagst, ich bin jetzt bedürfnisfrei, erlebst du keine Emotionen mehr in dir. Ne? Und das, also wie hast du dieses innere Erleben gut integriert in das Berufliche, was du dann in die Situation mit reingegeben hast?
Ich glaube, bedürfnisfrei darf man nicht verwechseln mit in Beziehung gehen im Job. Natürlich ist eins der wichtigsten Dinge, die zu unserem Job gehören, dass ich in Beziehung gehe. aber ich gehe nicht in Beziehung, damit meine Bedürfnisse befriedigt werden, sondern ich gehe in Beziehung, damit wir in deinem Sinne, nämlich zielorientiert, zieldienlich, wirklich gut zusammenarbeiten können. Und das ist für mich kein Fake, sondern das ist geboren aus der, ja, der tiefen Liebe zu den Menschen, dass ich super gerne in Beziehung bin, aber eben nichts brauche von dieser Beziehung.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das stimmt und dass ich nichts brauche, aber ich sage es jetzt einfach mal so.
Also, ich würde das, wenn ich dich richtig verstehe, so interpretieren, dass du wie bei dem Beispiel mit dem Versicherungsvorstand, dass du quasi die Freiheit daraus haben kannst, zu sagen, wenn wir uns so, also nicht so treffen, sondern wenn deine Bedingung das ist, ich kann die aber nicht erfüllen, dann haben wir beide die Freiheit, uns dafür zu entscheiden, eben nicht miteinander zu arbeiten. Weil dein Bedürfnis ist ein legitimes und mein Anspruch an Commitment oder mein Anspruch an Wahrheit ist damit nicht vereinbar. Und dann können wir uns besprechen, ob das dann noch passt oder nicht.
Ja.
Und das hat, also als du das erzählt hast, habe ich auch sowas gespürt. Und das ist, glaube ich, das auch, was du sagst, was Haltung ausmacht, dass es eine wirklich freie Entscheidung ist. Es ist nicht eine erpresserische, rhetorische Floskel, sondern ich spüre bei dir immer, dass du es genauso auch meinst. Also dass du dem Menschen, der gegenüber ist, so viel Freiheit lässt, sich wirklich frei zu entscheiden und dass diese Entscheidungsfreiheit dann auch quasi eine Wertfreiheit hat, die es, also wie gesagt, zum einen eine Wertfreiheit hat und eine Bewertungsfreiheit hat, hin zu einem guten Ergebnis.
Ja, einfach auch aus dem Wissen heraus, dass wenn wir nicht in einen gewissen Deal kommen, den wir miteinander abschließen, dass das dann nichts werden kann. Weil wir haben ja dieses Prinzip, wir teilen uns die Verantwortung für die Qualität, ja. Nicht weil wir irgendwie besonders sind, sondern weil das einfach nur die Realität beschreibt. Nämlich wir alleine, ich spreche jetzt für unsere Profession, können ja gar nichts machen, sondern wir sind ja immer auf die Zusammenarbeit mit den Kunden angewiesen. Und wenn dieser Deal, wenn das nicht matcht, wenn das nicht zusammenkommt, dann hat es auch gar keinen Sinn. Und manchmal matcht es halt nicht und manchmal ist die Zeit nicht reif. Warum auch immer, kommt es dann nicht zur Zusammenarbeit und das ist gut so.
Das finde ich gerade total schön, dass du das so gesagt hast, dass diese Profession so beinhaltet, dass man die Verantwortung teilt. Gleichzeitig erlebe ich natürlich häufig, dass gerade auch in Führungspositionen die Gewohnheit ist, zu delegieren. Und bei der Delegation gebe ich ja auch die Verantwortung ab. Und ich fand das jetzt sehr eindrücklich von dir, Roswitha, dass du gesagt hast, die Haltung dessen, dass man diese Bedürfnisfreiheit an den Tag legt, beinhaltet ja auch eine Freiheit für die Entscheidung des anderen und eben auch eine Erlaubnis darin, jede Entscheidung zu treffen, die für denjenigen zieldienlich ist, beziehungsweise gut ist, und die auch treffen zu können und gleichzeitig eben diese Freiheit auch zu dem anderen zuzugestehen, aus der Rolle raus. Das ist für viele Coaches, glaube ich, oder das ist, wie ich finde, eine der größten Herausforderungen für Coaches, für agile Coaches auch, für die Rolle der Facilitatoren, dass man in eine Haltung kommt und die auch beibehält. Das ist, glaube ich, sehr, sehr harte Arbeit, eine Bedürfnisfreiheit sich beizubehalten, um einem guten Ergebnis oder dem besten Ergebnis, was machbar ist in dem benannten Kontext, zu ermöglichen, wie ich finde. Und
Ja.
gleichzeitig erlebe ich bei dir, und das ist eine Beobachtung und gleichzeitig auch eine Frage, dass du es schaffst, diese Verantwortung, die ja gerne mal delegiert wird von Führungskräften oder wo die gewöhnt sind. Ich sage ganz bewusst, die sind ja gewöhnt zu delegieren, weil sie einen großen Verantwortungsbereich haben oder eine große Fachlichkeit, you name it. Dann quasi ein Gespräch zu führen oder eben auch eine Klärung herbeizurufen, zu sagen, auch wenn du denkst, dass du es delegierst und auch wenn du die Verantwortung abgibst oder abgeben möchtest, das ist nicht der Fall in diesem Kontext mit mir.
Ja, und das stimmt und das hat auch einen Preis. Und der Preis ist, dass die Zusammenarbeit mit den Kommunikationslotsen, so hat Holger das immer genannt, auch voraussetzungsvoll ist. Und nämlich die Voraussetzung, dass das nur gemeinsam geht. Und da, das haben wir auch in den vielen Ausbildungsjahrgängen sozusagen immer wieder gemerkt, dass es für manche in dieser Profession eine richtige Provokation, also was aus der Komfortzone herausruft, provokare rausrufen, wo sie sich ganz schwer tun und wo, glaube ich, ganz viele Ängste entstehen. Wenn ich das wirklich fordere, ne, dann kriege ich gar keine Jobs mehr. Dann, das macht ja keiner mit und so weiter. Und da ist einfach die Erfahrung, wenn ich das echt verinnerlicht habe und ich habe das verinnerlicht, dass es aus meiner Sicht nur so geht, dann kann ich nicht anders. Also dann ist es, dann braucht es auch gar keinen Mut mehr und da braucht es eigentlich gar nichts mehr, sondern dann ist das so drin, dass das wahrscheinlich auch wieder nach außen hin gut spürbar ist, so dass eben auch Anfragen gar nicht bei uns landen.
Ich bin total überzeugt davon und auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich schon so Gruppen erlebt, wo die plötzlich so komplett eskalierten und man dann gedacht hat, was ist denn eigentlich, was liegt denn da oder was ist das konkret? Und in der Reflexion kamen wir dann darauf, wir haben ein Anliegen, wir wollen, dass sie erfolgreich sind. Wir wollen gerne, dass die Zertifizierung erfolgreich beendet wird. Und wir haben diese Gruppe damit aufgeladen oder den Menschen aufgeladen, erfolgreich sein zu müssen. Und dann fängt so eine Gruppe schön an zu eskalieren. Es wird dann sehr, sehr unangenehm und schmerzhaft für die Trainer in dem Fall, also im Trainingskontext. Und wenn man dann quasi einen Schritt zurück, oder ich habe erlebt, einen Schritt zurückgetreten und dann so, okay, wir können nur helfen, eine Zertifizierung zu bestehen, indem wir bestmöglich die Inhalte vermitteln. Ob jetzt die Inhalte genommen werden oder nicht, das muss der andere entscheiden und das darf er auch entscheiden. Machen nur ein Angebot. Und schwuppdiwupp ändert sich die Gruppe, die Dynamik wird eine andere. Und wo ich auch tatsächlich im eigenen Kontext ganz oft vor solchen Ereignissen stehe und sage, welche Haltung habe ich gerade? Welche möchte ich haben? Und dann mich quasi da selber in eine Haltung bringe, die ich gerne haben möchte oder habe, um gut geben zu können.
Ja, das finde ich ein super, super gutes Beispiel, wo man auch mit der eigenen Haltung, mit eigenen Interessen an Grenzen stößt. Und die Gruppe spiegelt das zurück. Und ein anderes Beispiel, was ich für mich auch ein paar Mal erlebt habe, ist, dadurch, dass wir ja Externe sind, kommen wir von außen rein. Aber wenn wir Prozesse längere Zeit begleitet haben, also ich jetzt in dem Fall eine Uniklinik, wo ich dann gemerkt habe, nach 3 Jahren, wow, jetzt bin ich wirklich auch Teil des Systems und mich ärgern jetzt auch Sachen. Mich ärgert, dass der Personalrat nicht wiedergewählt wurde. Mich ärgert, dass der neue medizinische Vorstand nicht dieses und jenes weitermacht. weil wir hatten da irgendwie einen ganz schönen Leitbildprozess. Und es hängt ja immer an Menschen, wo ich dann auch gesagt habe, ich muss jetzt aus dieser Organisation raus, weil ich bin zu sehr mit diesen Menschen verbunden, mit Entscheidungsträgern und dann auch mit der Sache. Und das, ja, also ich glaube, dass die Gruppe etwas spiegelt und dass, wenn man seine eigenen Bedürfnisse sich selber gut kennt, wir sagen ja auch, dass Selbstkenntnis einfach, die Erhöhung der Selbstkenntnis ist praktisch eine alltägliche Aufgabe. Also wenn man selber merkt, huch, jetzt kommen da andere Sachen ins Spiel, wo ich eine andere Verbindung spüre, dann ist es auch Zeit, sozusagen Maßnahmen zu ergreifen und auch aus Systemen rauszugehen, ne?
Das finde ich total spannend, weil wir haben oft in unserem Podcast ja, Verbindung ist wichtig, was aber bedeutet, und das finde ich sehr, sehr schön, dass wir das jetzt hier so schön rausgearbeitet haben, dass es auch ungünstig sein kann, zu viel Verbindung zu haben, in dem Sinne, dass man dann quasi Bedürfnisse entwickelt.
Ja, und für mich, dass ich merke, ich gehe zu sehr auf die eine Seite. Ich bin so verbunden jetzt mit dir, mit euch. Mir ist es im Grunde egal, was die anderen sagen. Ich bin eurer Meinung. Ne? Und das ist dann nicht mehr hilfreich, ne?
Fehlt die Allparteilichkeit, ne?
Ja, genau. Genau.
Und gleichzeitig hätte ich immer noch die Frage, wie schaffst du das, die Menschen, die gerne die Verantwortung delegieren würden, jetzt wie in dem Fall, den du eben beschrieben hast, die dazu einzuladen und auch erfolgreich einzuladen, mitzugestalten und die Verantwortung mit zu übernehmen.
Ich weiß das nicht, weil für mich ist das so alltäglich, dass ich das, glaube ich, gar nicht beschreiben kann. Ich hätte eher die Frage, was machst du das oder was macht ihr, dass sie das nicht tun? Welche Erfahrungen habt ihr damit? Ich beschreibe, dass es ja gar nicht anders geht, als dass ihre Teil der Verantwortung übernommen wird. Also ich beschreibe sehr genau, was kann ich tun und was kann ich nicht tun. Und dadurch, dass Entscheidungswege ja auch klar sind, kann ich ja auch gar keine Entscheidungen abnehmen. Also braucht es die Mitarbeit von Führung. Aber es wäre wirklich für mich auch spannend zu hören, was machen Menschen, die Verantwortung übernehmen, die sie eigentlich gar nicht übernehmen können, weil das entspricht sowieso nicht der Realität.
Das kann ich, glaube ich, relativ einfach übernehmen. Wir haben ja neulich mal, also im Kontext, in dem wir uns ja getroffen haben, war ja der Kontext aus einer Überlastung heraus oder aus einer Fülle an Dingen, die für ein Gehirn überlastend oder energetisch überlastend sind. Und ich glaube, dass viele Führungskräfte natürlich in einer Überlastung leben und in einer Überlastung sind. Und ich glaube, das kennt jeder und auch jeder Hörer, dass wenn man zu viele Dinge um die Ohren hat, man versucht, Dinge, die durchaus eine Relevanz haben oder die durchaus eine Wichtigkeit haben, Leuten anzuvertrauen, denen man zutraut, dass sie die in einem guten Sinne bearbeiten können. Aber man selber hat ja nur 24 Stunden am Tag und man ist hoffentlich 8 Stunden davon im schlafenden Zustand, hat vielleicht noch ein bisschen Freizeit und kann eben diese Überlast, also man könnte es nicht, ich sag mal bewusst, abarbeiten. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch das die Idee entsteht, dass man gewisse Dinge eben an Leute überträgt. Und das kann ich total gut nachvollziehen.
Das kann ich auch total gut nachvollziehen. Und da stecken zwei ganz wichtige Themen drin für mich. Nämlich das eine ist, wenn ich als Führung überlastet bin, dann kann ich gucken, wohin kann ich was delegieren. Und dann wäre ja die Frage, was bedeutet Delegation? Und das wäre dann eine Verhandlung, die ich führen würde, weil das würde ich ganz genau nachfragen, weil mit Delegation ist auch eine Machtabgabe verbunden. Das heißt also, ich muss bereit sein, mit den Ergebnissen, die andere dann erzielen, auch zu leben. Und das ist sozusagen unser täglich Brot gewesen, weil wir haben ja immer die Pilotgruppe als zeitweiliges Führungsinstrument installiert. Und das hat für die Führungskraft, die aber mitgemacht hat, immer bedeutet, der Rahmen ist ein größerer geworden, aber die Qualität ist auch deutlich anders geworden. Und das Zweite, was da drin steckt, ist, was du gesagt hast, wenn eine Führungskraft deutlich überlastet ist, das würde ich in Vorgesprächen sehr wahrscheinlich mitbekommen. Und dann würde ich in Richtung Priorisierung gehen, weil das haben wir ganz oft auch, also was heißt ganz oft, aber immer wieder gehabt, dass wir auch beraten haben in Richtung, gut, und dann ist für diesen Prozess angesichts der Fülle gerade gar keine Kapazität da. Und wenn man keine Kapazität hat, dann produziert man sowieso nur Rohrkrepierer. Das heißt, es braucht schon Ressourcen und das sind zeitliche und das sind aber auch finanzielle. Und auch da muss man ja im Vorfeld hingucken, nicht einfach anfangen, sondern sind denn die Voraussetzungen so, dass wir auch überhaupt erfolgreich sein können? Und damit würde man auch sagen, im Moment, wir haben mal eine Reederei in Griechenland beraten, die wollten unbedingt, ich weiß gar nicht mehr was, und dann haben wir uns das ganze Umfeld genauer angeguckt und dann haben die gesagt, die waren gerade in so einem Aktivismus, was sie alles in mit welchen Projekten jetzt dann jetzt schon haben und noch starten, wo wir gesagt haben, aber das mussten wir gar nicht sagen, sondern wir haben es einfach nur visualisiert. Visualisierung ist ja überhaupt key. Ne? Wenn man dann da drauf guckt, dann konnten sie selber sagen, ja, das ist too much, das können wir ja gar nicht schaffen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann mach doch erstmal ein Jahr und dann kommt er wieder. Und dann sind sie nach einem Jahr wiedergekommen.
Mhm. Ich überlege gerade, weil ich mit einem Auge auf die Uhr gucke, wie wir einen guten Abschluss bekommen. Wir hatten ja gesagt, wir nehmen uns bis 18 Uhr Zeit. Mhm. Susa hat am Ende immer noch so eine ganz wunderbare Abschlussfrage, die stellen wir immer jedem Gast am Ende unserer Aufnahme. Ich weiß nicht, passt sie jetzt hier gut rein für dich, Suse, oder hast du gerade noch was im Kopf, was du noch mit reinbringen möchtest?
Nee, es ist, also für mich ist es noch nicht rund. Ach, weil ich weiß, dass Sirus wieder so tolle Sachen sagen kann. Also nee, du sagst sie schon, ne? Aber das ist, ich finde noch nicht, wir haben noch nicht irgendwie eine Kurve, aber ich weiß, dass wir die kriegen müssten.
Ja, mir geht es auch so. Also es ist noch nicht so ein schöner, runder Abschluss gerade und gleichzeitig gucke ich auf die Uhr, weil wir vereinbart hatten, dass wir bis 18 Uhr aufnehmen und ich jetzt auch Roswitha nicht unnötig lange ihrem Enkelkind das vorenthalten möchte.
Ja, also ich auch nicht. Die fahren jetzt gerade, also ich denke, bis 10 nach kann ich schon noch verlängern. Also insofern.
Hast du noch eine Frage im Sinn, wo du sagst, das wäre so ein guter Abrunder vor deiner Lieblingsfrage?
Ja. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage. Also wir haben jetzt viel über Haltung geredet und wir haben auch darüber geredet, dass die Haltung, oder du hast gesagt, dass du dir die erarbeitet hast, indem du gesagt hast, ich könnte auch, wenn das wirtschaftlich nicht funktioniert, könnte ich jetzt eben auch putzen gehen oder ich könnte jetzt eben auch als Yogalehrerin arbeiten. Wie hast du dir genau diese Freiheit erarbeitet? Also ich empfinde dich als sehr, sehr frei und auch freiheitsliebend. Und mir erscheint es, dass für Mut, oder das habe ich eben auch schon mal, glaube ich, geäußert, dass für Mut auch so eine Freiheit und eine Souveränität da ist, mit der Konsequenz, dass man eben auch Konsequenzen zieht oder Konsequenzen geht, wenn es nicht passt. Also die Freiheit, die du jemand anderem zugestehst, die gestehst du, kannst du ja nur demjenigen zugestehen, weil du sie dir auch zugestehst. Und du hast eben mal gesagt, dass du glaubst, dass du schon immer sehr mutig warst. Also die Frage, die ich jetzt hätte, wäre quasi, hast du einen Weg genommen, quasi dir diese Freiheit und diese Souveränität zu erarbeiten? Oder hast du Bedingungen vorgefunden, wo du gesagt hast, das enabled mich? Weil du hast eben beispielsweise auch so schön gesagt, wenn ich jetzt wenn ich jetzt Mitarbeiter hätte, dann hätte ich eine Verantwortung und diese Verantwortung würde meine Souveränität oder beziehungsweise mein Mut beeinflussen. Also ich frage mich jetzt sehr konkret, ne? Ich beneide dich im positiven Sinne um diese Freiheit und ich frage mich, ob du das Zauberrezept hast für wie kann ich möglichst frei agieren und wie kann ich möglichst meine Souveränität und meine Authentizität leben? Das wäre eine Frage, die mich sehr, sehr interessiert. Vielleicht hast du eine Antwort.
Ja, ich denke schon die ganze Zeit darüber nach. Was hat es mir ermöglicht? Weil ich ja mehrfach in meinem Leben Schritte gemacht habe, die eher außergewöhnlich sind. Also wie aus diesem Beamtenstatus rausgehen. Dann hatte ich noch eine Firma mit einem anderen Kollegen meine ersten 10 Jahre meiner beruflichen Tätigkeit und dann jetzt 20 Jahre mit Holger. Und ich hätte auch noch weitermachen können, aber ich wollte raus. Ich habe gespürt, die Zeit ist vorbei. Und ich glaube, das Rezept, ich glaube, es gibt ein Rezept und das Rezept ist, ehrlich mit sich selbst zu sein. Also das, was ich bei mir wahrnehmen kann, wirklich wahrzunehmen und zuzulassen. Und in all diesen Fällen, wo ich besonders mutig war, und ich habe auch eine total ängstliche Seite und so, ich bin nicht immer mutig, aber da, wo ich diese Schritte gemacht habe, da habe ich mir auch nicht von jetzt auf gleich, sondern das war immer ein Prozess und der hat auch immer gedauert, habe ich dann am Ende mir eingestanden, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, dann spüre ich tief in mir, die Zeit ist vorbei. Und das ist nicht immer schön. Also in der Schule wäre es bequem gewesen, im Beamtenstatus zu bleiben. Das haben natürlich auch alle von außen gesagt, auch mein Mann. Hier bei den Lotsen, mir ging es gut. Ich hatte andere Pläne. Und trotzdem hat mein Inneres gesagt, die Zeit ist vorbei. Und dieses ehrlich mit sich zu sein, weil man spürt das. Also wenn ich bereit bin zu hören, was in mir ist, dann würde ich sagen, man spürt es. Und das ehrlich anzuerkennen, das ist glaube ich, das, was dann, ja, wo es dann auch gar nicht mehr so großen Mut braucht. Sondern dann braucht es einfach nur die Entscheidung, okay, ich füge mich dem, was mein kluger Organismus, wie Gunter Schmidt sagt, schon weiß. Macht das Sinn?
Ja, macht Sinn.
Ja.
Ich habe mich gleichzeitig gefragt, woher weißt du, dass das, was du denkst, auch wahr ist?
Ja, das ist das, wo ich gerade gesagt habe, das ist nicht von jetzt auf gleich. Sondern natürlich braucht es dann immer wieder die Überprüfung. Und der Prozess, dass ich aus der Schule rausgegangen bin, der hat im Grunde 5 Jahre gebraucht, bis ich das kapiert habe. Mein Schritt, aus den Lotsen rauszugehen, hat 2 Jahre gedauert. Aus der ersten Firma, ja, das war, da war es noch relativ kurz, glaube ich. Das war ein Jahr. Und was ich wirklich auch immer gemacht habe, ich habe mir Begleitung geholt, weil ich bin auch sehr, wie soll ich sagen, misstrauisch mir selbst gegenüber. Und von daher ist es schon, ich glaube mir nicht alles, was ich mir erzähle. Das habe ich auch schon rausgefunden. Von daher ist es wirklich auch gut, in der Begleitung zu sein. Und das, was ich anderen gebe, dass ich mir das selber auch gönne.
Also du meinst jetzt quasi eine Coaching-Begleitung.
Ja.
Das finde ich ist ein tatsächlich rundes, schönes Ende. Und also das kann ich, da kann ich sehr gut mit andocken, dass dieses hinterfrage ich mich und eigentlich höre ich mir zu und wie hört sich das an? Und kann ich sehr gut nachempfinden und kann ich sehr gut nachvollziehen und auch, dass dann man jemanden braucht, der quasi mit einem in die Bütt geht.
Ja, weil der andere oder die andere spürt ja sehr genau,
Ja.
was kommt da an und kann ich das wirklich nachvollziehen? Also ist das stimmig? Das kriegen wir voneinander ja wirklich ganz gut mit, ne?
Ja.
Das macht das ja auch so kostbar. Also es macht kostbar, mit Menschen in Beziehung zu sein, wo es in diese Tiefe dann in der Beziehung gehen kann, ne?
Ja. Und glaube, das ist auch so ein Punkt, den KI nie erleben, also den KI nicht abnehmen kann, weil diese Stimmigkeit kannst du keiner Maschine, also These, steile These, aber die kann, glaube ich, keine Maschine antizipieren oder erlernen oder algorithmisieren. Ich glaube tatsächlich, diese Spürelemente, die auch Coaches in meiner Welt ja ausmacht oder gute Coaches ausmacht, diese Resonanz oder diese Stimmigkeit oder das Spiegeln der Stimmigkeit oder das Übersetzen der Stimmigkeit, ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Sache, die KI nicht übernehmen kann.
Ja, und das ist vielleicht, wir haben ja mit den Kommunikationslotsen als die Firma angefangen und das ist vielleicht dann auch noch ein ganz guter Schlusspunkt, weil wir auch in unserem Buch beschreiben, Kommunikation ist ein Emergenzphänomen.
Ja.
Dieses Phänomen passiert zwischen Menschen. So wie wir hier heute miteinander geredet haben, das ist einmalig, das ist zwischen uns passiert. Und wenn wir das nächstes Mal miteinander reden würden, dann wäre das etwas anderes. Unsere Körper reagieren ganz stark aufeinander. Jetzt hier mit dem Sichtfeld, also mit der kleinen Kachel und mit den Worten und mit der Stimme, die wir hören und natürlich mit allen Sinnen, wenn wir tatsächlich in einem Raum sind. Und das ist noch mal was anderes als KI, ja.
Das finde ich ist ein schöner runder Abschluss. Und deshalb würde ich gerne meine Frage stellen, Roswitha, für was bist du heute dankbar?
Ach, da muss ich gleich heulen. Ich bin jetzt erstmal dankbar für dieses Gespräch, weil ich euch beide als wunderbare ZuhörerInnen erlebt habe mit dieser Tiefe von Fragen, die ihr stellt, die mich dann selber auch wieder überrascht mit dem, was kommt denn da in mir hoch? Das war ein ganz, ganz schönes Gespräch. Und ich bin auch dankbar, dass ich während dieses Gespräches Blumen bekommen habe, dass diese kleine Episode mir natürlich auch nochmal deutlich gemacht hat, ja, das ist jetzt das, was dran ist. Und das ist schön und gut so. Und ich bin dankbar, dass ich jetzt zurückblicken darf auf diese berufliche Tätigkeit und sehr wertschätzend auch, ja, für all das, was ich erleben durfte, bin. Und gleichzeitig bin ich auch dankbar, dass ich jetzt schauen darf, was kommt neu. Also ich könnte noch viel mehr an Dankbarkeit aufzählen, weil Dankbarkeit ist mir als Haltung eben auch so wichtig, weil ich ja immer wieder entscheiden kann, wo gucke ich hin. Und ich gucke gerne auf das, wofür ich dankbar bin.
Ich bin jetzt ganz gerührt. Ich habe jetzt ein bisschen, bin sehr, sehr gerührt, Roswitha. Vielen, vielen Dank. Und ich möchte den Tim auch fragen, wofür ist er heute dankbar oder wofür bist du heute dankbar, Tim?
Ja, ich bin total dankbar, Roswitha, dass ich dich in deinem allerletzten Workshop live erleben durfte und dass auch der allererste Kontakt zu dir war und ich sofort vollkommen inspiriert von dir als Mensch war. Also das passiert mir manchmal im Leben, nicht so häufig. Und das war eine so eine Begegnung, wo ich gedacht habe, ein Wahnsinn. Also ne, ein Wahnsinn, mit wie viel Menschlichkeit du diesen Raum gefüllt hast, mit welcher Haltung du in diesem Raum warst, präsent warst und auch diese Präsenz im Raum gehalten hast. Und danach war ich total dankbar, also bin ich jetzt total dankbar dafür, dass du ja auch noch darüber hinaus die Zeit genommen hast, zu uns in den Podcast zu kommen. Dafür ein ganz großes Dankeschön.
Danke, Tim. Das berührt mich.
Und damit die Frage an Suse, wofür bist du heute dankbar?
Ich bin ähnlich beseelt wie Tim. Jetzt habe ich dich schon häufiger erlebt in meinem beruflichen Dasein, beziehungsweise in meinem Weg als in meinem Weg auf diesem agilen Coaching, beziehungsweise auf dem Coaching Kontext oder organisationsentwicklerischen Kontext. Und ich bin davon total beeindruckt und sehr dankbar dafür, einen Menschen zu treffen, wo man wirklich das Gefühl hat, man ist frei in der Entscheidung und dass es das gibt, dass man das fühlen kann. Und ich finde, das ist auch eine riesengroße Kompetenz und das ist für mich tatsächlich auch ein Riesenvorbild. Ich rede jetzt selten von Vorbildern, aber wenn ich mir für mich was wünschen dürfte, dann würde ich auch gerne jedem Menschen diese Freiheit geben, Dinge zu entscheiden oder Dinge zu sagen, mit der Gewissheit, dass das Gegenüber einem auch diese Freiheit lässt. Und ich bewundere das sehr und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das erleben darf und dass ich dieses Gefühl auch bei dir haben kann oder habe oder dass es das überhaupt gibt, dafür bin ich schon sehr dankbar. Und unsere Begegnung finde ich sehr, sehr inspirierend und vielen, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und diese Kompetenz auch so multipliziert hast und multiplizieren konntest oder den Weg auf dich genommen hast, um auch genau das zu multiplizieren. Und in dich reinzuhören und zu sagen, nein, ich bin keine verbeamtete Lehrerin mehr und genau das dann aber multiplizieren konntest, was in dir war und genau das dann eben auch so viel bewegt. Also bei mir hat es sehr viel bewegt und vielen Dank dafür.
Danke, danke. Ihr seid großartig. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Es war eine ganz große Ehre.
Danke
Danke.
auch.
Beim nächsten Mal haben wir Sebastian Purps-Pardigul nach 2 Jahren noch einmal zu Gast bei uns. Diesmal sprechen wir mit ihm über sein neues Buch Die 3 Säulen der Gesundheit. Ich bin schon sehr gespannt auf den Austausch mit ihm. Insbesondere interessiert mich das Thema mentale Gesundheit und wie wir diese aktiv fördern können. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.